Und das zweite Hauptthema haben Paula, Jan und ich zusammen mit Gunnar Elke und Eileen Hill aufgenommen. Es geht um Ernährung auf der Intensivstation.
Wir haben Eileen Hill und Gunnar Elke zu Gast. Und die beiden haben das zweite Positionspapier zur Ernährung von der DIVI geschrieben. Und ich freue mich sehr, dass die da heute mit uns drüber sprechen wollen. Eileen, Gunnar, mögt ihr euch einmal selbst vorstellen?
Sehr gern. Ich fange einfach mal an. Ich bin Eileen Hill. Ich bin Anästhesiologin in der Uniklinik RWTH Aachen und bin seit ein paar Jahren auch Ernährungsmedizinerin und bin in verschiedenen Fachgesellschaften aktiv und freue mich, dass wir erneut die Gelegenheit haben, in diesem Podcast über das Thema zu sprechen.
Freut uns auch sehr.
Ja, liebe Paula, lieber Jan Hendrik, lieber Torben, auch von meiner Seite herzlichen Dank, hier bei euch im Podcast einen Zeitslot bekommen zu haben. Mein Name ist Gunnar Elke, bin seit 20 Jahren Anästhesist und Intensivmediziner am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Da jetzt aktuell als stellvertretender Direktor tätig und befasse mich ebenso wie Eileen seit Jahren wissenschaftlich mit dem Thema Ernährung unserer Intensivpatientinnen und bin dort auch ebenso wie Eileen in der Sektion Metabolismus und Ernährung der DIVI tätig. Und im Rahmen dieser Sektion haben wir eben unter anderem das heute Abend thematisierte Positionspapier 1 von 2 veröffentlicht.
Ja, wie seid ihr denn überhaupt an das Thema Ernährung herangekommen? Das wäre das Erste, was mich interessieren würde.
Ganz witzige Geschichte vielleicht. Boah, das Ganze war, glaube ich, 2009. Ich hatte mich eigentlich wissenschaftlich eher mit Lunge auseinandergesetzt und hatte dann über meinen damaligen Chef der Intensivmedizin bei uns eine Anfrage bekommen von Darren Hayland, der eine große multizentrische Studie starten wollte. Darren Hayland ist so einer der internationalen Ernährungspäpste, hat viel kanadische Leitlinien gemacht und. Also über den Namen stolpert man sicherlich, wenn man sich mit Ernährung, Thema Intensivmedizin befasst. Und ja, der hatte mich angefragt, hat dann quasi gefunden und ich durfte dann die sogenannte Redox-Studie über mehrere Jahre betreuen und letztendlich da, das war so der Einstieg ins Thema und dann natürlich auch gepaart mit dem klinischen Interesse dann im Rahmen meiner Weiterbildung der Intensivmedizin.
Und Eileen, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe tatsächlich auch eine Story dazu. Ich war als ganz junge Assistenzärztin auf der Drei-Länder-Tagung, die so zwischen Holland, Belgien und Aachen stattfindet. Und da gab es den Christian Stoppe, der ist ebenfalls einer der aktiven Ernährungsintensivisten und der hat da einen Vortrag gehalten über die aktuellen Leitlinien. Und ich bin nach dem Vortrag hingegangen und habe gesagt, Christian, das ist schön, was du erzählst, aber mit dem, was ich im Schrank habe, geht das gar nicht. Hat er gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken. Und auf diese Weise bin ich dann bei ihm in die Arbeitsgruppe eingestiegen und habe mich mit dem Thema weiter auseinandergesetzt.
Sehr cool. Und jetzt habt ihr das Positionspapier von der DIVI dazu geschrieben. Das ist ja schon eine ordentliche Entwicklung. Was waren eure Gedanken bei dem, was ihr da aufgeschrieben habt?
Letztendlich ist das Ganze entstanden im Rahmen der Covid-Zeit. Wir hatten ein Online-Symposium im Rahmen der DIVI-Sektion und da ging es also rein um die Erfassung des Ernährungsstatus generell von Patientinnen im perioperativen Setting inklusive eben Intensivmedizin und haben uns dann nochmal gedacht, dass eigentlich wir als Ernährungsexpertinnen viel Wissen auf dem Themengebiet, aber natürlich viele Intensivmedizinerinnen nicht. Seit Jahren wird ja auch immer wieder gesagt, ja, Ernährung wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und dann kam letztendlich im Rahmen dieses Online-Symposiums die Idee, dass wir auch gekoppelt an die DIVI-Mission 2030, also Verbesserung der intensivmedizinischen Therapien in Deutschland, die Idee, dass wir einmal für alle Klinikerinnen der Intensivmedizin dieses Thema zusammenstellen, eben im ersten Positionspapier, was wir dann 2 Jahre später veröffentlicht haben. Und dann hatten wir so viele Themen und sag ich mal, die Leitlinie war ja auch schon wieder ein bisschen her, dass wir dann dachten, ja Mensch, wir können nicht alles in ein Ding packen, sondern lösen das dann auf noch in ein Nachfolge zweites Positionspapier, wo wir uns dann quasi dem weiteren Themenkomplex Monitoring und Messung Energieumsatz und eben generell des Ernährungsmonitorings befasst haben oder darauf konzentriert haben. Und so kam das Ganze letztendlich zustande, war also wirklich ein toller Team-Approach aus der ganzen Sektion heraus.
Jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Es geht hauptsächlich um Messung und Monitoring des Ganzen. Jetzt kommt ein Patient zu mir auf die Intensivstation oder eine Patientin. Womit sollte ich denn anfangen?
Ja, es ist oftmals wirklich schwierig, wo man anfangen soll, weil Klassischerweise lernen wir ja erstmal mit Anamnese zu starten und das können wir ja häufig nicht, weil unsere Patientinnen schlafen und auch die Angehörigen können wir natürlich versuchen zu befragen, die wissen aber häufig auch nicht so gut Bescheid. Wenn wir die Gelegenheit haben, unsere Patientinnen zu fragen, dann wäre es immer schön, nach verminderter Nahrungsaufnahme und Gewichtsverlust schon vor dem Aufenthalt auf Intensivstation zu fragen. Ansonsten wäre dann als nächstes ja die klinische Untersuchung in der Reihe, aber wir haben häufig das Problem, dass wir nicht ausreichend Bettenwagen haben oder die Patienten nicht auf die Waage mobilisieren können. Und ich sehe auch im Alltag ehrlicherweise selten, dass wir das Maßband anlegen, um von Scheitel bis zur Sohle zu messen. Meistens machen ja die Aufnehmenden ErztInnen so Pi mal Daumen und gucken, more 1,80, 85 Kilo und daran richtet sich dann die ganze weitere Therapie aus. Wäre also schön, wenn wir das in Zukunft vielleicht ein bisschen anders machen können. Und ansonsten ist es tatsächlich schwierig, weil wir keinen einzelnen Marker haben, um die Ernährungstherapie oder auch den Ernährungsstatus so zu erheben. Sondern ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren.
Nur, damit ich es richtig verstehe, du wärst dafür, dass wir den Patienten wirklich einmal oder regelmäßig auf die Waage setzen, tatsächlich, wenn das möglich ist.
Ich würde das tatsächlich großartig finden. Also es gibt ja Betten auf den Intensivstationen, die eine Waage drin haben, wo wir den Verlauf unserer Patientinnen viel besser beurteilen können. Oder wir haben zum Beispiel auf unserer Verbrennungsstation wiegen wir die Patientinnen auch bei Aufnahme, aber auf den anderen Stationen sieht es halt nicht so aus. Und dann sieht man manchmal über die Wochen, wie die Patientinnen immer weniger werden. Und wir können es aber gar nicht so richtig abschätzen, wie viel das tatsächlich ist. Ich finde deswegen nicht nur für die Ernährung interessant, sondern natürlich auch für den Flüssigkeitshaushalt. Wäre also durchaus schön, wenn wir bei allen Patienten die Möglichkeiten hätten.
Und die Frage ist ja auch, wie verlässlich ist diese Ersteinschätzung? Kommt die vom Patienten selbst oder kommt die von einem Anästhesisten oder einem aufnehmenden Chirurgen, Internisten in der Notaufnahme, der eben wirklich nur eine Schätzung macht, oder hat sie irgendwie Hand und Fuß? Und wenn dann sozusagen der Sepsis-Approach in der Notaufnahme erfolgt ist und 2 Liter Flüssigkeit reingegeben worden sind, sind wir schon wieder 2 Kilo weg von dem vorherigen. Und das hört ja mit 2 Litern in der Regel nicht auf.
Stimmt. Dann eine ganz praktische Frage. Jetzt wiege ich den Patienten tatsächlich sogar täglich und sehe, dass sich das Gewicht verändert. Steuere ich meine Ernährung nach dem Ausgangsgewicht oder passe ich das denn tatsächlich, sagen wir, bei Gewichtsabnahme nach unten hin an oder nach oben?
Also wenn wir tatsächlich messen, dann richten wir uns immer bei nicht adipösen Patienten, da ist, sage ich mal, auch die, ja, in Anführungszeichen, vielleicht sogar aus intensivmedizinischer Sicht, wenn es auch in den Adipositas-Kriterien drin ist, willkürliche Grenze bei 30, das fußt uns da eher auf schwacher Evidenz. Aber trotzdem, wir wollen ja pragmatisch bleiben, also bei allen Patientinnen unter einem BMI von 30. Und wenn wir dann wirklich die Möglichkeit haben, tagtäglich zu messen, das ist ja nicht nur die Bettwaage, sondern wenn die Patienten mobilisierbar sind, dann wäre natürlich auch die Stuhl- oder Personenwaage eine Möglichkeit. So schreiben wir es auch im Positionspapier. Und dann sollten wir uns natürlich tagtäglich in unserer, wie es so schön heißt, multiprofessionellen Visite dann danach richten, dass wir dann uns natürlich auch in all unseren anderen Therapien, auch die wir nach dem Körpergewicht orientieren, dann auf das aktuelle Gewicht müssen. Bei Patientinnen, die aufgrund ihres Körpergewichts und der Größe bei einem BMI über 30 landen, umso mehr. Nur da wird es dann auch schon irgendwann wieder komplizierter ein bisschen, gehen wir vielleicht nachher noch drauf ein, dass wir dann Richtung Idealgewicht noch Kalkulation kommen müssten, um dann entsprechend die Ernährungstherapie daraufhin anzupassen. Aber ja, wenn gemessen wird täglich, und insbesondere sagen wir ja auch, wir sind ja auch klinisch und pragmatisch, aber wenn die Möglichkeit besteht, gerade bei unseren langliegenden Patientinnen, dann sollten wir uns auch nach dem gemessenen Gewicht orientieren. Und wir weisen auch immer darauf hin, dass natürlich bei elektiven Patientinnen wir schon natürlich die Möglichkeit haben, in der Prämedikationsambulanz oder in chirurgischen Ambulanzen schon verlässliches Gewicht, zumindest vor OP, vor vermeintlicher Intensivaufnahme, dann als Grundlage zu haben. Das ist dann auch noch mal besser als anamnestisch oder fremdanamnestisch.
Wobei man ja auch noch sagen muss, dass das tägliche Wiegen oder die täglichen Gewichtsschwankungen am ehesten nicht den Ernährungsstatus reflektieren, sondern eben den Wasserhaushalt. Aus dem Grund schreiben wir ja auch in diesem Positionspapier, dass wir die Patienten alle 72 Stunden wiegen und der Hoffnung tatsächlich die Änderung der Körpermasse ein bisschen besser zu erfassen als nur den Volumenhaushalt.
Gut, jetzt haben wir unsere Patienten gewogen, haben danach verweisen wir auf das erste Positionspapier beziehungsweise auch unsere beiden Artikel dazu, den Kalorienbedarf errechnet und haben mit der Ernährung gestartet. Wie geht es dann weiter? Was sind meine Kontrollparameter?
Ja, wenn wir sagen, wir benutzen, wie du es gerade meintest, die Schätzformel dann, die körpergewichtsbasierte, ganz am Rande, da sagen wir auch, nehmt wirklich diese einfache Schätzformel, 24 oder je nachdem 25 Kilokalorien, 24 Kilokalorien, nochmal hier ganz kurz zur Rekapitulation, basiert ja darauf, diese krumme Zahl, dass wenn wir kontinuierlich enteral oder parenteral ernähren, dann eben das Körpergewicht, was wir als Grundlage nehmen, die Laufrate in Milligramm pro Stunde, dann ist, wenn wir eben die 24 durch die 24 Stunden Ernährung dividieren. Wenn wir das halt eben haben als Grundlage, dann sagen wir, dass wir eben diese 24 Kilokalorien als Ziel nehmen, was dann bis zum Ende der sogenannten Akutphase erreicht werden müsste und oder sollte. Und als Proteinanhalt oder Menge sagen wir 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Und das daraus resultierende Ziel, was man dann natürlich abgleichen kann, entweder mit seiner enteralen Ernährungslösung oder seiner parenteralen Ernährungslösung, dann sollte es idealerweise, je nach Patientinnenzustand, eben zum Ende der ersten Woche, das ist ja immer so, wie grob die Akutphase natürlich mit hochinterindividuellen Unterschieden definiert wird, dann erreicht werden. Denn was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist auch, mir fällt es zwar schwer, weil ich natürlich gerne ernähre, aber weniger ist mehr in der Akutphase der Patientin. Das Stichwort Sepsis fiel zum Beispiel auch gerade. Also da spielen natürlich erstmal andere Dinge eine Rolle und wir müssen dann, wenn wir die Ernährung steigern, natürlich auch engmaschig monitoren, dass wir die Patienten nicht eben in dieser akut kritischen Phase vermeintlich überernähren, was denn, wenn sich eins gezeigt hat in den letzten Jahren in all den großen Studien, die uns mittlerweile zur Verfügung stehen, dann, dass das unseren Patientinnen schadet, also lieber dann den langsamen Approach nehmen.
Die Steuerung nach Kalorien ist, glaube ich, auf Intensivstationen mittlerweile etabliert. Jetzt hast du das Proteinziel noch erwähnt. Muss ich danach steuern oder erreiche ich das im Normalfall, wenn ich das Kalorienziel mit meinen vorgefertigten enteralen und parenteralen Ernährungslösungen anstrebe? Kannst du da was zu sagen, was so die handelsüblichen Zusammensetzungen angeht?
Klar, stellen uns natürlich die Firmen ein Riesenportfolio zur Verfügung. Dann, wenn wir auf die enteralen Produkte gehen, haben wir normal in Anführungszeichen und Hochproteinlösungen, die muss man eben auch aufpassen, das wisst ihr auch alle, dann die Hochproteinlösungen meistens auch eine etwas höhere Kaloriendichte haben, also zum Beispiel 1,5 Kilokalorien und 10 Gramm Proteinlösung pro, kommt auch darauf an, ob es eben auf den auf Milliliterangabe, 100 Milliliter Angabe etc. zur Verfügung steht. Und bei den parenteralen Produkten haben wir auch verschiedene Angebote mit unterschiedlichen Proteindosierungen, die man sich eben einmal angucken muss, ob man das Ziel erreicht. Aber um es kurz zu machen, weil ich jetzt natürlich auch nicht in die Produkttiefe gehen kann beziehungsweise möchte, ist, dass wir bei dem 1 Gramm pro Kilo Protein und Tag sicher mit den euch standardmäßig zur Verfügung stehenden Produkten auf die erzielte Menge kommen, die wir ja auch, wie gesagt, zum Ende der Akutphase erst erreichen. Also wenn man halt eben gestaffelt in Milliliter pro Stunde Stufen hochgeht, wie es ja normalerweise üblich ist, entweder enteral oder parenteral, dann wird man das auf jeden Fall erreichen mit den Produkten.
Dann schwirrt ja immer noch das, was wahrscheinlich dann nur an den Universitätskliniken oder wirklich großen Maximalversorgern zur Verfügung steht, die indirekte Kalorimetrie. Seht ihr das Ganze als überlegen an gegenüber der Schätzformel?
Also es gibt ja verschiedenste Arbeitsgruppen zu dem Thema, die dazu ganz eigene Ansichten haben. Es gibt Arbeitsgruppen, die machen tatsächlich alle 72 Stunden indirekte Kalorimetrie und ernähren wirklich so viel, wie dann die Zahl auf dem Display war. Es gibt auch Gruppen, die gucken sich die Zahl an und ernähren trotzdem deutlich weniger. Es gibt Studien, die zeigen, dass es überlegen ist, aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass es nicht überlegen ist, einer Schätzformel gegenüber. Und es ist ja tatsächlich so, dass Pi mal Daumen vielleicht 10% aller Kliniken so ein Gerät haben. geschweige denn genug Geräte für alle Intensivpatientinnen. Daher kommt ja auch die Empfehlung, dass wir die Schätzformeln benutzen sollen, wenn das Gerät eben nicht da ist.
Okay, also ihr schlagt nicht die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man das mit der Schätzformel macht.
Habt ihr denn ein Kalorimetrie-Modul in euren Kliniken?
Nee. Seit ich jetzt in der Schweiz arbeite, ja.
Ah.
Okay, da ist das Geld. Da wird auch kein Röntgen-Thorax mehr gemacht, nur noch CT-Thorax, ne?
PET-CT.
Okay. Wie monitore ich das denn jetzt im Verlauf, um zu sehen, ist mein Patient, meine Patientin adäquat ernährt oder halt vielleicht nicht? Meine Überernährung ist ja auch ein Thema, Zip-Zim und was da sonst noch alles dranhängt.
Also genau, kurz nochmal, wenn man die Möglichkeit hat, ich stelle ja auch immer die plakative Frage, wie viele HZV-Monitore habt ihr denn auf euren Intensivstationen? Einige, wie viel Kalorimeter? Null bis, aber es ist zunehmend, also die Kliniken sind sich schon bewusst, vielleicht haben wir auch genügend Werbung gemacht, ohne dass wir jetzt Firmenanteile haben. Aber letztendlich, sage ich mal, sollte man insbesondere, und wir betrachten es ja auch sehr differenziert im Positionspapier, drüber nachdenken, gerade bei den langliegenden Patienten oder, was ich auch schon ansprach, insbesondere den uns anvertrauten adipösen Patientinnen, weil wir sonst in einer doppelten Ungenauigkeit landen. Also wir schätzen ja auch keine Antibiotika, obwohl bei adipösen Patienten vermeintlich ja, weil doppelte Ungenauigkeit heißt, ich schätze das eigentliche Idealgewicht. Und dann lege ich da nochmal die Schätzformel für den vermeintlichen Energieumsatz drauf. Wenn ich das Ganze messe, umgehe ich zwar Ungenauigkeiten und hoffe, dass ich meine Therapie dadurch ja für die Patientin besser mache. Wir sagen aber auch, dass die indirekte Kalorimetrie, also letztendlich ja nichts anderes als der gemessene spirometrische Gasaustausch, und dann wird auch eine Formel draufgelegt in den Modulen, dass wir das in der Akutphase mit all den Limitationen auch dieser Methode oft auch gar nicht durchführen können, also hohe Beatmungsdrücke, hohe Sauerstoffinspirationsanteil und Leckagen wie Thoraxdrainagen. Aber wie gesagt, es verbessert unser Monitoring und unsere Therapie. Eileen hat ja auch schon gesagt, dass die Evidenz eigentlich schon dafür da ist und sicherlich auch noch einiges folgen wird. Also das kann man schon positiv auslegen. Und jetzt zu deiner eigentlichen noch, Torben. Das Monitoring ist nämlich ansonsten im Rahmen der Intensivmedizin und Ernährung extrem schwach. Also im wesentlichen Fokus haben wir noch immer den Glukoselevel und die notwendigen Insulinkonzentrationen für die Patientin. Dafür geben wir auch einen Algorithmus vor. Und dann haben wir neu eingeführt auch das Phosphat als Marker-Elektrolyt für ein mögliches Refeeding-Syndrom, was uns dann eher anzeigen würde, okay, wir machen gerade eventuell zu viel des Guten und mehr bleibt uns schon fast nicht über, außer dass wir eben auch aufgrund des Mangels an Labormarkern oder generell für die Ernährungstherapie auch den Kreatinin-Harnstoffquotienten wieder mit ins Boot geholt haben, um hier eventuell eine Aussage und eine Differenzierung zu treffen. Ist da jetzt gerade noch Katabolie, also Muskelabbau im Gange, oder über- oder unterernähren wir mit Aminosäuren? Das wären so die drei wesentlichen Labormarker, die uns zur Verfügung stehen.
Ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt zurück machen, weil ich glaube, wir müssen grundlegend unterscheiden, wir gerade enteral oder parenteral ernähren. Wenn wir enteral ernähren, dann können wir an den Patienten rantreten und einfach erstmal klinisch untersuchen. Wir können uns das Abdomen anschauen. Ist das weich? Ist das prall? Wird das immer ausladender und fester? Wie funktioniert es mit dem Stuhlgang? Wie viel Reflux hat ein Patient? Wir haben aktuell keine Empfehlungen, um das Residualvolumen im Magen zu messen. Also wir sollen es nicht mehr mit der Spritze abziehen und dann gucken, wie viel Milliliter da drin sind. Aber wir haben unsere Magensondenablaufbeutel, wo wir gucken können. Und wenn die ordentlich auf Kopfhöhe liegen und der Beutel ist voll, ist es ja ein Zeichen dafür, dass wir eine Passagestörung haben und das Magen-Darm-System eben die zugeführte Ernährungslösung nicht so transportieren kann, wie wir das gerne hätten. Oder aber der Magen füllt sich immer weiter und irgendwann kriegen wir zu Ohren, dass der Patient sich übergeben hat. Dann wissen wir auch, dass es nicht durchgängig ist. Also gucken wir unsere Patienten an im Hinblick auf die Entwicklung von einem paralytischen Subilius bis hin zum Ilius und müssen daran erstmal unsere enteralen Ernährung anpassen. Zusätzlich zu dieser gastrointestinalen Toleranz haben wir dann eine metabolische Toleranz und die äußert sich dann ja durch den Anstieg der Blutglucose, durch steigende Triglyceride, durch Elektrolytverschiebungen. Und dann haben wir zusätzlich die Marker, die Gunnar eben erwähnt hat, in der Laborchemie, die wir messen können. Weil wenn wir parenteral ernähren, fällt ja dieses klinische Monitoring leider weg und wir sehen von außen relativ wenig von der Ernährung, ob wir jetzt zu viel oder zu wenig gegeben haben. Dann haben wir ja nur noch die laborchemischen Marker.
Bei der enteralen Ernährung interessiert mich, da gibt es ja so zwei Schulen, zumindest die ich kennengelernt habe. Einmal Bolusgaben und einmal kontinuierlich. Gibt es da eine Meinung zu? Habt ihr da eine Meinung zu?
Ja, und den Leitlinien empfohlen wird eher eine kontinuierliche Gabe, auch im Hinblick auf vielleicht bessere Verträglichkeit. Bei uns in der Klinik wird es auch tatsächlich so gehandhabt. Es gibt wenige PatientInnen, wo wir das bolusweise probieren würden. Das wären dann am ehesten Patienten vielleicht auf einer Weaning-Station. Ab und zu versuchen wir mal die Ernährung nachts zu pausieren, in der Hoffnung, dass ein Patient mit einem anhaltenden Delir dann vielleicht doch wieder ein bisschen Nachtruhe kriegt. Aber in der Regel werden unsere Intensivpatientinnen kontinuierlich ernährt.
Weil du jetzt gerade über enterale und parenterale Ernährung gesprochen hast, würde mich noch interessieren, ich frage jetzt mal provokant, du hast jetzt diese ganzen gastrointestinalen Probleme angesprochen, die durch die enterale Ernährung so entstehen können. Ist es dann nicht einfacher, wenn wir alle unsere Intensivpatienten einfach parenteral ernähren?
Das ist eine coole Frage. Vielen Dank dafür. Ich glaube, nein. Weil wir uns mit der parenteralen Ernährung können wir uns natürlich auch Probleme einkaufen, die wir auf den ersten Blick eben nicht sehen. Wenn ich enterale Ernährung in den Patienten gebe, das Abdomen wird immer fester und der Patient übergibt sich, ist das irgendwie für den Kliniker relativ offensichtlich. Der Patient hat es gerade nicht vertragen. Aber wenn ich parenterale Ernährung gebe und lasse den Tag 2 Liter Nährlösung reinlaufen und ich habe vielleicht kein akutes Volumenüberladungsproblem, dann sehe ich manche Probleme vielleicht noch erst zu spät. Im Gegenteil, als ich angefangen habe, als Ärztin auf der Intensivstation, wurde mir immer gesagt, lass mal die Finger weg von der Parenteralen, das ist ein Sauzeug, macht nur Sepsis. Das ist mittlerweile längst widerlegt. Wenn man das ordentlich macht, kauft man sich damit nicht mehr Komplikationen ein. Aber man muss es sehr sorgfältig handhaben und genauso sorgfältig sein wie mit allen anderen Medikamenten. Und wenn man dann ständig irgendwelche 3-Wege-Hähne auf- und zudreht und das vielleicht nicht ganz steril macht, dann ist parenterale Nährlösung natürlich trotzdem auch eine Ernährung für irgendwelche Keime. Sodass eigentlich unisono alle Leitlinien sagen, wir sollen erstmal den physiologischen Weg bevorzugen mit der enteralen Ernährung.
Ich habe eine Frage zur Verwendung der Blutglucose bzw. der Insulinperfusorlaufraten als Monitoring der Ernährung. Wie handhabt ihr das bei Diabetikern? Also bei insulinpflichtigen Diabetikern, rechnet ihr da die vorher bestehende Insulintherapie raus? Oder gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Oder werden die genauso behandelt wie Nicht-Diabetiker?
Erstmal Diabetiker so betrachten wie alle anderen Patientinnen, aber immer ins Kalkül ziehen. Wir sagen auch bei schwacher Evidenz, man kann höhere Glukosegrenzen ansetzen, bis 250 Milligramm pro Deziliter, gibt es schwache Daten für. Und wenn man selbst das nicht einhalten kann, was aus meiner Sicht wirklich eigentlich nur noch die wenigsten Patientinnen sind, weil wir eben vorsichtig geworden sind in den Akutphasen mit dem Ernährungsaufbau, dann rechnen wir die häuslichen Insulineinheiten mit dazu. Und im alleräußersten Fall, wenn auch das alles nicht hilft, dann kann man eben auf diabetes-spezifische Produkte rückgreifen, beziehungsweise dann halt eben, wenn man parenterale Einzelkomponenten benutzt, dann halt etwas weniger Glucose, dass es halt mehr dann Richtung lipidbasierter Ernährung gehen würde. Aber das sind, wie gesagt, das waren mal Probleme aus den Zeiten, wie Aline vorhin auch schon sagte, wenn einfach unreflektierten 2 Liter Dreikammerbeutel angehängt wurde und der Insulinperfusor einfach parallel hochgestuft wurde. Aber dadurch, dass wir jetzt eben auch gelernt haben, Ernährung langsam steigern und insbesondere auch die parenterale Ernährung mit den zur Verfügung stehenden abgestuften 3-Kammerbeuteln, dann kommt man mit diesen liberalen Grenzwerten ja auch gut hin. Denn Gret Vandenberge hat ja im vergangenen Jahr mit der aus meiner Sicht bislang größten Studie in der Intensivmedizin weltweit mit knapp 10.000 Patientinnen auch gezeigt, dass eben die intensivierte Insulintherapie mit strikten Glukosegrenzen keinen Benefit gezeigt hat bei Patientinnen, was auch natürlich zuvor schon einige Folgestudien multizentrisch international gezeigt hatten, sodass mit diesen liberalen Grenzen wir eigentlich in den meisten Patienten, auch diabetischen Intensivpatientinnen, gut hinkommen. Ich wollte nur ein bisschen auch das Gefühl dafür wecken, also Aline hat ja vollkommen recht, also wir haben ja seit Jahren eben die frühe enterale Ernährung propagiert Und natürlich streben wir immer an, oral, dann enteral, dann parenteral. Natürlich wollen wir am Ende idealerweise, dass jede Intensivpatientin wieder normal ihr Essen oral zu sich nehmen kann. Aber ich glaube, das Pendel ist schon so ein bisschen umgeschwungen. Und das, was Paula ja da nochmal fragte bezüglich der Routen, ist, dass wir natürlich auch mit zwei auch Riesenstudien sehen konnten, dass eigentlich kein echter Unterschied zwischen den Routen besteht. Aber wir uns eben oft auch, und dann kommen wir ja auch zu diesem gastrointestinalen Monitoring, sehen konnten in den Studien, dass die Patientinnen, wenn sie schon ziemlich hoch enterale Ernährung in der Akutphase bekamen, sei es jetzt im Schock oder Patientin ohne Schock, dass sie bis zu schwerwiegende gastrointestinale Komplikationen entwickelt haben. Ich möchte jetzt natürlich nicht wieder Angst schüren, da würde ich ja vielleicht auch viel für chirurgische Kolleginnen sprechen, wo wir ja täglich ihr vielleicht auch Diskussionen führen, oh, tut das der Anastomose jetzt gut und, weil natürlich per se die enterale Ernährung Perfusion fördert im Darm etc. Aber die Routen werden nicht mehr so drastisch voneinander getrennt zu sehen. Und wir sind auch mittlerweile so pragmatisch, dass wir bei unseren sehr betagten Intensivpatientinnen, die vielleicht mit einer vorbestehenden Demenz und dann ihr Delir bekommen auf der Intensivstation und sich ständig die Magensonde ziehen, wird ja häufiger gezogen hier im Gesicht als am Hals. Auch natürlich kann der ZVK gezogen werden. Aber da sind wir so pragmatisch, dass wir dann unsere Patientin da nicht mehr quälen, in Anführungszeichen, natürlich Deliertherapie machen und dann halt überbrückend parenteral entweder peripher oder zentralvenös ernähren. Und das, finde ich, ist auch ein sehr gutes Konzept für Stroke-Units oder IMCs, Patientinnen mit Dysphagie, mit neurologischen Erkrankungen, die halt eben noch auch nicht adäquat schlucken können, aber auch eine Magensonde oder jegliche Art von Sonde nicht tolerieren, dass man die überbrückend auch parenteral ernähren kann.
Worüber wir hinweggegangen sind, ist das die Einschätzung des Ernährungsrisikos des Patienten. Was sollten wir tun, um sozusagen den Risikopatienten vor Beginn seiner Intensivtherapie herauszufiltern?
Ja, also Risikopatienten sind erstmal die PatientInnen, wo wir denken, dass die uns eine ganze Weile auf der Intensivstation begleiten werden, weil wir wissen, selbst wenn wir uns bemühen, leitliniengerechte Ernährungstherapie zu machen, dann haben die Patienten trotzdem irgendwelche Transporte, diagnostische oder chirurgische Eingriffe, sodass wir unsere Ernährung ungewollt oft pausieren müssen oder werden hemodynamisch instabil bei der nächsten Sepsis und wir müssen unsere Ernährungstherapie zurückfahren. Das heißt, alle PatientInnen, von denen wir denken, dass sie uns eine Woche auf Intensivstation begleiten, das sind erstmal Patientinnen mit einem hohen Risiko für iatrogene Mangelernährung. Und dann haben wir noch verschiedene Patientengruppen, die schon vor der Aufnahme irgendein Problem hatten. Das sind einmal Patientinnen, die zu wenig Körpermasse haben, die vielleicht karektisch sind oder eh schon sehr schlank. Aber auch Patientinnen, von denen Gunnar eben schon gesprochen hat, das sind die Patienten mit der Adipositas, die häufig eben keine Reserven haben, sondern die zwar ein zu viel an Fettmasse, aber zu wenig an Muskelmasse und damit auch zu wenig an Funktion mitbringen. Das sind also zwei Patientengruppen, auf die wir besonders achten müssen, wobei wir halt nur die Patientinnen, wo man die Rippchen so zählen kann, die springen uns ins Auge und die anderen, die springen uns eben nicht so gut ins Auge. Dann können wir nochmal versuchen, diese zwei Fragen zum Ernährungsrisiko zu stellen, also verminderte Nahrungsaufnahme und Gewichtsverlust. Und es gibt auch verschiedene Screening-Tools, die wir benutzen können, die auch zum Teil validiert sind. Die einfachsten davon bestehen aus genau vier Fragen, eben Gewichtsverlust und Nahrungsaufnahme und verminderter BMI und eine schwere Erkrankung. Und eine schwere Erkrankung haben wir ja naturgemäß, sonst wären die Patientinnen nicht bei uns auf der Intensivstation, sodass nahezu jeder Intensivpatient diese Punktemarke für Ernährungsrisiko automatisch knackt in den meisten Scores. Und dann ist immer noch die Frage, welche Konsequenz hat die Einschätzung des Ernährungsrisikos? Auch dafür haben wir in den letzten Jahren viele Pro- und Con-Debatten geführt. Halt die Frage, ist die Ernährungstherapie, die wir dann verordnen, tatsächlich anders bei Patienten mit einem hohen Ernährungsrisiko? Ich sehe Gunnar schon grinsen.
Ja, kann ich nur beipflichten. Also ich hatte auch letzte Woche wieder eine Diskussion, auch mit einer auswärtigen Klinik, weil letztendlich muss man sagen, die Intensivmedizin ist aus ernährungstherapeutischer Sicht für den Patienten oder die Patientin, natürlich jetzt mal abgesehen von der Ursache, die die Patientin auf die Intensivstation gebracht haben, eigentlich die Insel der Glückseligkeit, weil wir befassen uns auf der Intensivstation mit Ernährung natürlich im allgemeinen Management. Problem ist, was ist schon lange vorher passiert durch die Grunderkrankung oder andere Umstände der Patientin und was passiert natürlich auf den Normalstationen, wo wir natürlich all die allgegenwärtigen Probleme durch vielleicht Fachkräftemangel etc. kennen oder Patientinnen mögen das Krankenhausessen nicht etc. Also das sind alles so Probleme, die, glaube ich, vielschichtiger sind, wo viel mehr noch rauszuholen ist, gerade auch bei langliegenden Patienten auf Normalstationen, die man aber doch immer wieder im OP sieht. Dann mein Lieblingsthema, Nachmeldeliste. Wir melden heute früh an mit N4 und kommt dann übernächste Woche Freitag dran und war bis dahin nüchtern. Übertrieben gesagt, da müssen eigentlich die Kliniken allgemein interdisziplinär Konzepte finden, um halt eben auch das Setting außerhalb der Intensivstationen aus ernährungstherapeutischer Sicht in den Griff zu bekommen. Deswegen, wie Aline schon sagte, ich glaube, um pragmatisch zu bleiben, in den Ambulanzen NRS-Score erheben, dann hat man wenigstens eine Basis, die man auch nachverfolgen kann. Und dann die prognostische Relevanz ist klar, mangelernährte Patienten, und das sind ein Drittel all unserer anvertrauten Patientinnen im operativen Setting, haben per se eine höhere Morbidität und Mortalität, wenn sie mangelernährt ins Rennen gehen. Therapeutische Relevanz ist sicherlich noch unklar, aber wir haben natürlich präoperativ auch viel das Thema Prähabilitation, was können wir optimieren, Anämie-Prophylaxe oder Diagnostik und Therapie. Und da zählt natürlich dann auch Ernährungstherapie zu. Man kann, gehen wir auch im Positionspapier darauf ein, zum Beispiel auch einen Vitamin-D-Status erheben. Und dann, wenn die Patientinnen auf der Normalstation landen müssen, muss ein Krankenhaus eigentlich auch Konzepte da haben. Und viele Kliniken gehen ja auch schon über in Addition zur Ernährungstherapie, ob nun mit oder ohne krankenhausspezifischen Ernährungsteams, dass die auch so Tracker bekommen, dass denen einprogrammiert wird, so du musst jetzt heute so und so viele Schritte laufen über die Station, damit man da auch wieder den Mangel eventuell an Physiotherapie ausgleichen kann. Also da wird sich, glaube ich, viel tun in den nächsten Jahren, auch durch eben weitere Digitalisierung, was auch immer uns künstliche Intelligenz noch bietet, etc. mit all den Tools, die uns da zur Verfügung stehen.
Ja, genau. Ja. Genau, das war genau das, was ich auch noch sagen wollte. Und ich glaube, das wichtigste Take-Home ist halt, dass man den PatientInnen das Risiko nicht auf den ersten Blick ansieht und der 30 Kilo zu viel auf den Rippen hat, halt nicht genug Reserven hat und deswegen müssen wir uns nicht um seine Ernährung kümmern, sondern der hat halt eben auch ein hohes Risiko. Das finde ich nicht ganz so eingängig und deswegen finde ich es ein wichtiges Take-Home.
Kommen wir zu den besonderen Patientengruppen. Wir wollen im Folgenden einfach so ein paar vielleicht nicht ganz alltäglich kranke Patientinnen und Patienten besprechen und Gunnar und Aline erläutern uns, worauf wir vielleicht achten müssten. Als erstes möchte ich starten mit denen, über die wir vielleicht schon am meisten gesprochen haben. Das sind die adipösen Patientinnen und Patienten. Die haben ja was zuzusetzen, oder wie seht ihr das?
Genau, also Aline hat bereits gesagt und Paula hat es ja auch gut zusammengefasst, also Problem, wir gehen davon aus, dass halt eben ein zu viel an Körperfettmasse mit zu wenig an Körpermuskelmasse einhergeht. Stichwort Sarkopene Adipositas. Und wir insbesondere auch auf diese Patienten Fokus richten müssen. Und es gibt leicht abgewandte Ernährungsempfehlungen für adipöse Patientinnen. Ich hatte ja gesagt, so als Grenze erstmal BMI von 30, dann ist nochmal abgestuft 30 bis 50 und über 50 BMI. Und ich nehme es auch gleich vorweg, auch da extrem schwache Evidenzlage. Also auch mal wieder eine Anregung an alle forschenden Kolleginnen, die hier zuhören. Es kommen jetzt auch wieder Studien, aber die Daten zu adipösen Intensivpatienten, die fußen auf Studien von vor 20 Jahren und mit sehr geringen Patientenzahlen. Aber da haben wir noch immer die Empfehlungen her, die da lauten, dass wir eigentlich, um es kurz zu machen, adipöse Patientinnen proteinreich, aber kalorienreduziert ernähren. Und wir abgestuft haben wir auch entsprechend in den Positionspapieren aufgezeigt, beziehungsweise in der Leitlinie, dass wir bis zu 1,5 Gramm pro Kilo Idealgewicht gehen bei den Patientinnen und abgestuft, je nach BMI, entweder also ein kalorienreduziertes Konzept fahren mit, je nachdem, ob man das Idealgewicht oder das aktuelle Körpergewicht verwendet, auch eine etwaige Reduktion der Kalorien durchführt. Aber auch eben sehr vage und natürlich, wie wir eingangs sagten, wenn wir eine Indirektkalorimetrie zur Verfügung hätten, dann wäre es ganz einfach. Wir würden einmal eine innere Kalorimetrie durchführen, messen, den Ruheenergieumsatz dadurch gemessen haben und davon 60% des gemessenen Ruheenergieumsatzes, das wäre dann das Kalorienziel, was wir bei diesen Patientinnen erreichen wollen.
Kannst du noch einmal sagen, wie ich mir das vorstellen muss, dieser indirekten Kalorimetrie, da ja nur 10% der Kliniken diese Geräte verwenden? Wie sieht dieses Gerät aus und spuckt das einfach einen Wert aus oder wie funktioniert das?
Ja, ganz kurz, gibt Standalone-Geräte, es werden aber zunehmend auch Intensivrespiratoren mit einer Software ausgestattet von einigen namhaften Herstellern, sodass, wenn ihr die Geräte rein zufällig schon habt, dann mal die Ohren spitzen müsst für in den kommenden Monaten Software-Updates oder der Möglichkeit einer Messung. Wenn man ein Standalone-Gerät anschafft, dann ist das auch absolut koppelbar mit allen gängigen PDMS-Monitoren etc. Und das, was man macht, ist einfach nur ähnlich wie man sonst schon kennt, von der reinen Beatmungstherapie ein Spirometriemodul zwischenschalten, in- und expiratorischen Gasfluss messen und eins der beiden Volumina, also O2 und CO2. Und daraus speist dann das Gerät quasi die Kohlendioxidproduktion und den Sauerstoffverbrauch und kann dann da wieder in eine im Modul hinterlegte Software der sogenannten Wire-Formel-Rechnung dann den gemessenen VCO2 und VO2 einspeisen und daraus den Ruheenergieumsatz und auch den respiratorischen Quotienten kalkulieren. Also letztendlich ist da schon auch ein Rechenschritt drin, der aber wirklich deutlich genauer ist, als jetzt rein die Schätzformel zu benutzen. Das ganze klinische Setup, das macht bei uns die Pflege, die sind da absolut professionell unterwegs, dauert 3 Minuten. Also wenn der Patient halt eben an die Beatmung genommen wird, ist das Spirometrie-Modul schon drin. Und dann muss man noch Größe, Gewicht, Alter eingeben. Dann kalibriert sich das Ding einmal automatisch. Man ist nach unter 5 Minuten startklar mit der Messung und kriegt nach den ersten 10 Minuten Messung valide Daten raus.
Und geht das auch bei nicht-invasiver Beatmung oder nur bei invasiver Beatmung?
Geht auch bei nicht-invasiver Beatmung, sowohl mit Maske als auch mit, was ein bisschen umständlicher ist, Kanopiehaube. Also wir benutzen so ähnlich was wie eine CPAP-Maske. Und man muss natürlich auch da wieder einige messmethodische Limitationen beachten. Aber wenn die Maske gut dicht sitzt, natürlich ist ein geblockter Tubus oder Trachealkanüle immer besser und dichter. Aber kann die Messung trotzdem eben gut durchführen und gilt dann eben auch bei spontan atmenden Patienten.
Ich wollte eigentlich nur noch mal so ein bisschen als kleine Merkhilfe zu den adipösen Patientinnen sagen. Wir sagen immer, Fett ist besser als Lean und Sarkopien. Und Lean bedeutet also die sehr schlanken Patienten, die zu wenig Muskeln haben. Weil wir halt auch bei den Patienten mit BMI über 30 erstmal gucken müssen, was ist das denn für ein BMI über 30? Ist das vielleicht ein junger Mann, der Kraftsport betreibt und der eine hervorragende Funktion hat? Oder ist das vielleicht ein Patient, der wirklich einfach zu viel Fettmasse hat und der sich kaum bewegen kann? Und die Patienten mit viel Fett und wenig Muskeln und schlechten Funktionen, das sind die Patienten mit dem schlechtesten Outcome. Und das müssen wir sehr gut differenzieren. Und dann kommt wieder so ein bisschen die Messung der Körperzusammensetzung ins Spiel, wo wir dann versuchen zu differenzieren, wie viel Fett und Muskelmasse haben denn die Patientinnen. Und wenn wir einmal wissen, wie viel Muskelmasse die haben, müssen wir immer noch mal differenzieren, ist Masse gleich Funktion oder nicht. Und Funktion können wir halt oft nur schwer messen, weil unsere Patientinnen ja sediert und beatmet sind. Aber je fitter und wacher die Patientinnen sind, desto besser kommen wir dann wieder mit zum Beispiel Handkraft- oder Beinkraftmessungen oder irgendwelchen kombinierten Funktionstests parat. Aber für die Akutphase nutzt uns das meistens ziemlich wenig.
Die nächste Patientin, um die wir uns kümmern, eine ältere Dame mit einer Niereninsuffizienz, die schon vorbekannt ist und die leider aber immer schlimmer wird, sodass die Patientin akut auf unserer Intensivstation dialysiert werden muss. Und jetzt habe ich mich ja selber schon mal mit dem Thema beschäftigt und habe irgendwie noch im Kopf, dass zum Beispiel bei den Citratdialysen auch irgendwie durch das Dialyseverfahren irgendwie Kalorien entstehen, dem Patienten zur Verfügung gestellt werden. Und dann geistert ja auch noch so ein bisschen in der Gegend rum, dass Proteine vielleicht auch schlecht sind für die Nieren. Worauf muss ich denn bei dieser Patientin jetzt achten?
Ja, das sind auch immer wieder die spannenden Fragen. Also letztendlich, um es kurz zu machen, das ist unsere klinische Herangehensweise, die natürlich auch nicht die Welt erklärt. Aber wir haben ganz klar gesagt, je auch nach generellem Ernährungsstatus schon und Vorgeschichte der Patientin, Intensivtherapie und, ist für uns die Ernährungstherapie, weichen wir nicht ab von unseren Zielen. Die Patientin geht wahrscheinlich aus anderen Gründen durch die zur Intensivmedizin führende Grunderkrankung ins akute Nierenversagen, akut auf chronisches Nierenversagen. Und dann stimmen wir uns engmaschig mit unserer nephrologischen Kollegin ab, die Dialyseindikation zu stellen, halten aber dabei in der Regel natürlich die Kalorienziele genauso wie vorher im Auge, sowie auch die Proteinzufuhr. Und das ist natürlich so das, woran sich die Geister ein bisschen scheiden. Aber es gibt da auch zwei unterschiedliche Untersuchungen. Auch Patientinnen, die noch nicht dialysiert sind, chronisch niereninsuffizient ist, können eventuell auf regionaler Nierenebene eine Verbesserung der Perfusion kriegen durch Aminosäurenangebot. Aber das kann man auch monitoren, wenn man dann sagt, okay, wir gehen mit unseren Aminosäuren nicht runter. Patientin steigt am nächsten Tag nochmal weiter mit dem Harnstoff, man hat sonst nicht viel geändert. Dann kann es natürlich ein Indiz dafür sein, okay, war jetzt einfach zu viel. Aber unabhängig davon würden wir jetzt nicht komplett die Aminosäurenzufuhr oder Proteinzufuhr auf Null setzen, weil natürlich auch aufgrund der Intensiverkrankung Katabolie weiter im Gange ist, je nach Ernährungsstatus auch schon, den die Patientin mitgebracht hat, sodass wir dann halt eben die Dialyseindikation stellen würden. Und sobald an der Dialyse ist es bei uns ein Standard, dass wir den Verlustausgleich, also verloren gehender Aminosäuren über den Dialysatfilter dann ausgleichen, indem wir standardmäßig mit der Dialysemaschine eben eine reine Aminosäurenlösung 500 Milliliter pro Tag kontinuierlich laufen lassen. Das gleicht so eben den vermeintlich geschätzten Verlust von 20 bis 30 Gramm Aminosäuren über den Filter aus. Und natürlich müssen wir auch bedenken, wie du schon sagtest, bei Zitratdialyse, dass wir natürlich auch je nach Blutfluss und dann resultierender Zitratmenge auch da Kalorien zuführen. Das müssen wir ein bisschen im Kalkül ziehen, dass auch hier eine Kalorienzufuhr bis 600 Kilokalorien am Tag stattfinden kann. Zusätzlich, wenn man noch Propofol sediert, kommen da auch noch Kalorien dazu. Wenn man sich Gedanken macht, oh Mensch, warum ist denn da schon wieder so ein Glukoseanstieg, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel ernähre, das sind dann diese sogenannten nicht ernährungsbedingten Kalorien, die man zumindest auch ein bisschen mit im Blick haben sollte.
Kann ich differenzieren zwischen mein Patient verträgt die Aminosäure nicht oder die Niere wird schlechter, wenn ich jetzt noch nicht an der Dialyse bin? Also bei dem niereninsuffizienten Patienten, der eben mit Proteinen ernährt wird?
Ja, da haben wir als hinlängliches Kriterium bei Patientinnen erstmal generell, wenn die Nierenfunktion, das ist ja oft bei den wenigsten der Fall, einigermaßen noch physiologisch oder normal ist, den vorhin erwähnten Harnstoff-Kreatinin-Quotienten, der letztendlich aussagt oder uns ein Gefühl dafür gibt, je nach Quotienthöhe, das haben wir genau im Divi-Positionspapier aufgeführt, bildet es jetzt mehr Katabolie, also noch Muskelabbau aufgrund der Grunderkrankung ab, wenn ich noch relativ moderat oder vielleicht noch gar keine Aminosäuren zuführe und der steigt. Oder wenn ich jetzt mit Aminosäurenprotein eingestiegen bin und der steigt und ich setze die gleiche Nierenfunktion voraus, dann kann es eher ein Zeichen dafür sein, oh, das ist jetzt vielleicht too much im Verhältnis zur aktuellen Nierenfunktion. Das ist so ein Marker, den man, ich nenne es aber trotzdem vorsichtig, einsetzen kann. Bei Patienten mit Nierendysfunktion, wenn man die Möglichkeit hat, kann man auch Cystatin C und Serumkreatinin in den Quotienten bringen, sodass man dann noch besser die Nierendysfunktion diskriminieren könnte, als dann überhaupt vorhandenes Mittel abzuschätzen, wie jetzt meine Patientin oder mein Patient auf eine Aminosäurenzufuhr reagiert oder eben ist es mehr Ausdruck einer Katabolie, eines Muskelabbaus.
Nun haben wir Herbert da. Herbert hat eine schwere Sepsis aufgrund einer abdominellen Infektion, einer Darmperforation erlitten und kommt jetzt leider Gottes im dritten postoperativen Tag auf die Intensivstation mit einem respiratorischen Versagen. Und wir kommen sehr schnell zu dem Schluss, dass es um ein septisches ARDS handelt. Und der muss auf den Bauch. Also wann fange ich an zu ernähren?
Jan wirft jetzt alle Probleme auf einmal auf. Passagestörung,
gut, Septis, ich habe dann Schicht, denn ich gehe dann nach Hause. Ja, genau. Ne? Macht's gut.
Gut, vielleicht belassen wir uns erstmal bei der Pneumonie oder bei der Covid-Pneumonie, und wir haben ein schweres ADS und müssen einen Patienten ernähren, der jetzt im 16-Stunden-Rhythmus in Bauchlage geht.
Also erstmal, Bauchlage per se ist überhaupt keine Kontraindikation für enterale Ernährung. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir keine Druckstellen machen durch die Magensonde im Gesicht zum Beispiel. Wir müssen uns Gedanken machen über den intraabdominellen Druck, den wir vielleicht dann ab und an auch mal messen sollten. Aber ansonsten könnten wir Herbert mit einem reinen ADS auch enteral ernähren, was jetzt das Loch im Darm angeht. Eine Anastomoseninsuffizienz ist natürlich eine Kontraindikation für enterale Ernährung, weil wenn uns das Sekret einfach im Bauchraum, sage ich mal, vor sich hinschwimmt, macht uns das natürlich noch mehr Sepsis. Das wäre also eine der absoluten Kontraindikationen für enterale Ernährung. Oder mindestens sollten wir das im interdisziplinären Konsens mit unseren chirurgischen Kolleginnen gut besprechen. Ansonsten haben wir als drittes Problem die Sepsis. Auch Patienten mit Sepsis sollen enteral frühzeitig ernährt werden, immer im Hinblick natürlich mit, wie viel Ernährung verträgt denn Herbert gerade so vom Magen-Darm-System her. Und wenn Herbert auf den Bauch gedreht wird und es laufen direkt 2 Liter Flüssigkeit in die Magensonde oder daneben her, müssen wir vielleicht doch ein bisschen Pause machen, aber sonst erstmal probieren. Und gerade auch Covid hat uns das gelehrt, dass es eigentlich bei den meisten Patienten ganz gut möglich ist, die Patienten enteral zu ernähren.
Gibt es bei Sepsis-Patienten irgendeine Katecholamingrenze, wo ihr sagt, das macht keinen Sinn mehr? Oder mache ich das rein klinisch nach Reflux und Passage? Also die enterale Ernährung.
Ich weiß nicht, ob der Cut-off jetzt evidenzbasiert ist. Vielleicht kann Gunnar da gleich nochmal was dazu sagen. Aber wir sagen immer, so über eine Noradrenalin-Dosis von über 0,5 Mikrogramm pro Kilo und Minute sollten wir mit unserer Ernährung sehr zurückhaltend sein. Das gilt aber nicht nur für die enterale Ernährung, sondern auch für die parenterale Ernährung, weil wenn das Kreislaufsystem so in Mitleidenschaft gezogen ist, dass wir hohe Dosen an Vasopressoren brauchen, stellt sich immer die Frage, kann der Körper denn das angebotene Substrat überhaupt verstoffwechseln, oder ist der Körper in so einer Akutphase-Reaktion, wo er ganz viel körpereigene Substanzen mobilisiert und in den Blutkreislauf, sag ich mal, ausschüttet in so einer Stressreaktion, die ja auch den Metabolismus betrifft, macht es dann überhaupt Sinn, in dieser Akutphase überhaupt zu ernähren, oder muss ich nicht einfach warten, dann langsam anfangen und progressiv steigern?
Ja, das war schon den Nagel auf den Kopf getroffen, Aline, weil ich wollte das auch mal so ein bisschen berichten. Vielleicht, wenn Klassiker ist ja, Patient kommt dann idealerweise auch und ist dann irgendwann aufgefahren auf Normalstation und abends so vom Wechsel auf den Spät in den Nachtdienst. Jüngste Kollegin da jetzt am besten noch ihren ersten Nachtdienst, trotz ausgedehnter Einarbeitungsphase. Da sage ich mittlerweile auch, ne, dann erstmal natürlich generell gucken, hat man den Fokus schon identifiziert und ihn saniert, haben wir die adäquate Antibiotikatherapie an Bord, und dann kümmert euch wirklich um das Überlebensnotwendige, eben die adäquate Beatmung und Bauchlage, und dann können wir morgen früh nochmal über Ernährung sprechen, wenn alle ausgeschlafen da sind. Das zeigen letztendlich auch die Daten, was wir vorhin sagten, denn Jean Rinier mit all seinen Studien, sei es jetzt um Reflux oder parenteral versus enteral Ernährung, und das noch bei Patientinnen im Schock, hat letztendlich gezeigt, es gibt keinen Unterschied zwischen den Routen. Aber wir haben natürlich auch noch mit der frühen, ob nun enteral oder parenteralen Ernährung, 24-Stunden-Zeitfenster, da sind wir dann noch immer evidenzbasiert. Also sprich, entspannter am nächsten Tag dann um das Thema kümmern. Aber ansonsten hat Aline alles eigentlich schon absolut korrekt zum Thema gesagt. Absolutgrenze haben wir uns auch mal mit befasst. Also Aline hat schon die richtige Grenze so genannt, die man zumindest in den Studien findet. Aber auch hier sagen wir eigentlich immer Absolutwerte, ja, schwierig. Und sobald wir sehen, dass ja unsere hemodynamische Therapie angeschlagen hat und Volumentherapie, und wir sehen auch einen Laktatabfall etc. und auch einen Abfall oder eine stabile Phase, ohne dass man jetzt dann den echten Absolutwert kennt, kann man an Ernährung denken. Aber hier dann natürlich auch, wenn man an enterale Ernährung denkt, mein Credo 10 bis 20 Milliliter pro Stunde maximal enteral und dann plus minus parenteral, je nach Patientenzustand und engmaschigen Monitoring dann eben.
Nun ist ja der Verlauf unserer intensivmedizinischen Patienten häufig auch so wellenförmig. Und jeder neue Hit bedeutet ja eigentlich auch eine neue Akutphase und eine eventuelle nicht vorhandene metabolische Toleranz der Ernährung. Gibt es da wirklich feste Anhalte, wann man sozusagen sich aus der Ernährung wieder zurückziehen sollte, das halbieren sollte, oder macht ihr das anhand der Parameter, die ihr genannt habt, und fahrt das dann schrittweise zurück?
Das Problem ist so ein bisschen, dass es dazu ganz wenig Evidenz gibt, weil die großen Studien oder überhaupt randomisiert kontrollierte Studien treffen häufig nur die ersten 7 Tage auf der Intensivstation. Das heißt, wir haben ganz, ganz wenig nur, was wir evidenzbasiert bei Patientinnen zu Rate ziehen können, die jetzt wirklich mal ein paar Wochen auf der Intensivstation liegen und die diese ganzen vielen multiplen Hits haben. Generell, wenn der Katecholaminbedarf steigt, wenn das Laktat steigt, wenn die Hämodynamik schlechter wird, würde ich erstmal dazu tendieren, die Ernährung zurückzufahren. Wenn es jetzt nur ein bisschen ist, kann man es vielleicht auch erstmal eine Weile laufen lassen, aber Ernährung ist ja nie wirklich ein Notfall. Es ist, wie Gunnar schon gesagt hat, Sepsis oder Blutung oder Sekretverlegung ist ein Notfall und Ernährungstherapie ist es nicht, obwohl wir natürlich sorgfältig arbeiten, obwohl wir versuchen, unsere Ziele zu erreichen. Wenn sich mein Patient verschlechtert, dann muss ich vielleicht doch erstmal kurzzeitig stoppen, muss aber auch wieder dran denken, sobald sich der Patient stabilisiert hat, dann auch wieder anzustellen und nicht aus Vorsicht jetzt mal 3 Tage zu pausieren, weil dann riskiere ich große kumulative Nährstoffdefizite über den längeren Zeitraum auf der Intensivstation.
Wie ist es mit Fieber? Gibt es da irgendwelche Daten zu? Weil das ja auch sozusagen ein mögliches Zeichen eines neuen Hits wäre.
Nee, also keine expliziten Daten. Jetzt, Fieber ist natürlich auch multifaktoriell. Man muss auch hier wieder natürlich auf die Ursachensuche gehen. Aber dass uns jetzt Fieber per se dazu veranlassen würde, erstmal an der Ernährung zu schrauben, sondern eher, so wie Aline sagte, ist es ein allgemeinchirurgischer Patient, wo es vielleicht auch eins von vielen anderen ersten Zeichen sein könnte, dass vielleicht doch irgendwas im Magen-Darm-Trakt nicht stimmt und man da irgendwie eine Quelle vermutet, dann natürlich, solange enterale Ernährung läuft, das dann pausieren, stoppen, Diagnostik machen. Ansonsten per se nicht. Ich glaube, da ist auch eine Studie unterwegs, also auch so beim Temperaturmanagement, Patienten auch hypotherm, also genau das Gegenteil. Wie sollte da die Ernährung durchgeführt werden? Das hat ja dann auch wieder viel mit an sich dem Ruhenergieumsatz zu tun, weil natürlich die Temperatur auch einen Einfluss darauf hat, was wir dann auch sehen würden, wenn wir mit einer inneren Kalorimetrie das entsprechend messen würden. Aber da gibt es eigentlich keine klaren Managementkonzepte und da sind wir auch eigentlich stringent und sagen, also so wie bei allen anderen Patientinnen auch vorgehen. Hauptsache, es ist überhaupt lokal auf eurer Intensivstation Standard etabliert. Und da würden wir jetzt in diesem speziellen Fall körpertemperaturabhängig nicht vom Standard abweichen, aber wie Aline schon sagte, natürlich engmaschig monitoren, beziehungsweise wenn man reduziert hat, natürlich wieder auch dran denken, wenn keine weiteren Probleme mehr evident sind, dann die Ernährung auch wieder auf das Vorlevel zu bringen.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Botschaft, dass Ernährung auf der Intensivstation eine medizinische Therapie ist. Und wir müssen die genauso sorgfältig monitorieren und anpassen wie all unsere anderen Therapien. Wir würden ja auch beim Blutdruck den Noradrenalinperfusor hoch und runter stellen. Und so müssen wir es halt mit der Ernährung auch machen.
Ja, das ist sehr gut. Was macht ihr mit dem Patienten, der im Etappenlavage-Programm ist, der halt eine abdominelle Problematik hat, die häufiger angegangen werden muss, gespült werden muss? Beginnt ihr den schon frühzeitig parenteral zu ernähren, bevor die Allgemeinchirurgen eben die Freigabe für die enterale Ernährung geben? Oder wartet ihr ab, bis diese wiederkehrenden Operationen aufhören?
Gutes Thema. Ja, wie gesagt, Tagesgeschäft. Da ist es letztendlich so, also engmaschige Abstimmung natürlich mit den chirurgischen und PrimärbehandlerInnen, dass solange es jetzt das reine Lavage-Programm ist, sage ich mal, und wir jetzt nicht ein neues Loch im Darm vermuten etc. Oder an anderer Stelle, dann stimmen wir uns eigentlich engmaschig ab und je nach Ernährungslaufrate lassen wir die Patienten auch weiter enteral ernährt. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann klar überbrücken, parenteral ernähren. Ganz wichtiger Aspekt ist auch da, das passt dann hier nochmal gut rein. Solange wir tracheotomierte Patientinnen haben, die dann irgendwann ja abgerufen werden in den OP, idealerweise nachts um 23 Uhr, aus einer der schon vorher gesagten geliebten Nachmeldeliste, dann spricht nichts dafür, dann natürlich auch die enterale Ernährung so lange weiterlaufen zu lassen, bis die Patientin abgerufen wird, weil ja letztendlich kein Aspirationsrisiko besteht. Wir haben eine geblockte Trachealkanüle. Genau das Gleiche natürlich auch bei oral intubiert beatmeten Patientinnen. Aber sonst, wie gesagt, ganz klar, auch hier bei diesen Patientinnen sonst supplementieren, parenteral mindestens dazu ernähren.
betrifft ja auch nicht nur die Patienten mit abdominellen Problemen. Das betrifft ja auch viele unserer Polytrauma-Patientinnen oder die Verbrennungspatientinnen, die relativ regelmäßig zurück in den Saal müssen und die dann jedes Mal im praktischen Alltag erneut gefastet werden und meistens nicht nur 6 Stunden gefastet werden, sondern dann halt 12 Stunden, 18 Stunden, dann kommen sie wieder, brauchen doch noch nur Adrenalin, aus Angst wird dann weiter pausiert mit der Ernährung und dann sind die eben oft gesammelt über Tage nüchtern. Oder das Gleiche ist mit Patienten, die respiratorisch auf der Kante sind, die man dann auch vorsichtshalber tagelang nüchtern lässt, weil es könnte ja sein, dass man die doch intubieren muss. Also müssen wir gut gucken. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, parenterale, enterale und orale Ernährung miteinander zu kombinieren. Wir können ja das, was wir bei der einen Ernährung nicht verabreichen können, über die parenterale Ernährung einfach ausgleichen und müssen dann halt rechnen, dass wir auf das individuelle Tagesziel ganz gut kommen.
Wir haben jetzt schon viel über Passagestörungen geredet. Ich will es trotzdem nochmal zusammengefasst hören, für mich auch, vielleicht für den klinischen Alltag. Ich habe Patienten mit viel Reflux, mit der Magen transportiert nicht richtig. Was sind Lösungsansätze aus eurer Sicht? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das verbessern, außer Geduld?
War eins meiner ersten Sachen auch auf der Intensivstation. Da sagte meine Oberärztin, weißt du was, Aileen, wenn der Patient schläft, dann schläft auch der Darm. Und genauso ist es ja. Das heißt, fast alle unserer Patientinnen haben allein durch die Sedierung, allein durch die Opiatgaben ein Problem mit der Magen-Darm-Passage und sammeln dann, je nachdem, wo das Passageproblem vorherrscht, im Magen oder es geht halt dann im Darm nicht weiter. Es gibt verschiedene Strategien, wie man das so ein bisschen behandeln kann. Einmal natürlich Oberkörperhochlage, in der Hoffnung, dass die Schwerkraft uns so ein bisschen hilft. Was auch sehr gut geht, ist die Ernährungssonde nicht gastral zu legen, sondern jejunal, also hinter den Pylorus, damit das Ganze nicht aus dem Magen zurück dann in die Lunge läuft und wir uns vor der Aspiration fürchten. Und man kann immer versuchen, dass die Darmtätigkeit zu stimulieren durch verschiedene Medikamente. Aber auch hier sind auch nicht medikamentöse Maßnahmen wirklich wichtig. Also zum Beispiel Physiotherapie, wenn die Therapeutinnen mit den Patientinnen Rad fahren und dadurch natürlich auch die Bauchdecke bewegen, kann das auch sein, dass das Magen-Darm-System gezwungen gebracht wird. Wache Patientinnen können auch prima Kaffee trinken oder Kaugummi kauen, schwarzen Tee trinken und auf diese Weise ein bisschen versuchen, die Magen-Darm-Tätigkeit erstmal wieder anzuregen. Wenn das alles nicht funktioniert, kann man so ein bisschen auf die verschiedenen Arzneimittel zurückgreifen. Bei uns im Haus haben wir gelegentlich MCP und Erythromycin verwendet oder Neostigmin Patientinnen gegeben, wenn da so gar nichts weitergeht.
Du hast die nasojejunale Sonde angesprochen. Kann ich da ganz normale Sondenkost anhängen oder muss ich da irgendwas Spezielles nehmen?
Gute Frage. Man kann es erstmal mit ganz normaler Standard-Sondenkost probieren. Das wird häufig von den Patientinnen gut vertragen. Wenn die Sonne natürlich sehr tief liegt, dann kann man überlegen, ob man jetzt eine spezielle Formel dann anhängt. Gunnar, wie ist das bei euch in Kiel in der Handhabung?
Ja, Grüße gehen raus an Dominik, unseren Oberarzt auch und stellvertretender Leiter der Ernährungsmedizin. Hatten wir letztens auch eine Diskussion wieder, weil Dominik sagte, Mensch, was macht ihr da in den Dünndarm, eine Standard kalorische Lösung geben. Ihr müsst eine Oligopeptidlösung nehmen, also quasi schon, ich sage es ja immer ganz plakativ, eine vorverdaute Ernährungslösung. Dann habe ich letztendlich da mich auch mal einmal angesetzt und mal geguckt, was gibt es überhaupt an Recherche. Ich bin dann an die uns beliefernde Ernährungsfirma auch drangegangen und die haben mir letztendlich ein Statement dann geschickt, dass sie auch nach Sichtung der verfügbaren Evidenz also wirklich auch normale enterale Ernährungslösungen direkt in den Dünndarm appliziert werden können. Evidenz, wie gesagt, wieder extrem schwach, aber dieses Statement gibt es und ich glaube, man muss für sich einmal im Standard festlegen, wenn man jetzt vielleicht eher ein bisschen vorsichtig walten lassen will, dann sagt man, okay, Standard ist bei uns ionale Ernährung Oligopeptidlösung, dann hat man noch ein Produkt mehr im Schrank. Oder eben, und ich habe auch die klinische Erfahrung, dass es eigentlich problemlos bei uns mit den standardenteralen Ernährungslösungen funktioniert. Worauf ich immer noch hinweise ist, wenn man in den Dünndarm ernährt und man hat da den gastralen Schenkel dann im Beutelablauf, dann ist da wirklich egal, wie viel Reflux da in dem Beutel zurückläuft, solange der Patient ein chronisch unruhiges Abdomen hat und noch sonst keine Beschwerden, was uns dann Angst machen sollte, solange nicht Ernährungslösungen zurückkommen in den gastralen Schenkel, denn dann ist entweder klassischerweise die Sonde abgeknickt, zu hoch gerutscht oder verstopft. Aber ansonsten kann man eigentlich diesen gastralen Reflux da völlig ignorieren.
Das ist ja auch nochmal wichtig, also bei einer nasojejunalen Sonde, nur wenn wirklich Ernährungslösung zurückläuft, muss man sich Gedanken machen.
Wir haben ja ganz schön viel über Probleme mit der Ernährung und Patienten können nicht ernährt werden gesprochen. Was passiert denn, wenn der Patient nicht absorbiert, also wenn er Diarrhöen kriegt durch die Ernährungslösung? Haben wir da Lösungsansätze?
Ja, auch so ein Lieblingsthema. Also erstmal sage ich immer, das Symptom, was es ja nur ist, Diarrhoe, man muss es natürlich auch in seinem Standard einmal definieren. Fragt man 10 ärztliche Kolleginnen oder Pflegefachkräfte, kriegt man 10 verschiedene Definitionen für Diarrhoe. Sorry dafür, nein, vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber auf jeden Fall da eine Definition eben festlegen. Gibt ja schöne Bristol-Stuhl-Chart etc. Dann ist eigentlich am Wesentlichen für das Symptom Diarrhoe die Ernährung, finde ich, immer auf der Topic-Liste ganz weit unten. Denn wenn wir mehr als 2 Antibiotika bei unseren Patientinnen einsetzen, da sagt immer so schön unser Mikrobiomforscher, dann ist der Rasen nach 3 Tagen gemäht. Und dann muss man sich natürlich auch wirklich Gedanken machen, wie du schon richtigerweise sagst, was wird denn jetzt überhaupt noch von der enteralen Ernährung resorbiert? Auch mangelernährte Patientinnen gehen oft auch mit gastrointestinalen Problemen und Malabsorptionsproblematiken ins Rennen, sodass wir da ja auch in der Leitlinie auch schon frühzeitig gesagt haben, man sollte auch hier erwägen, dann eben schon frühzeitig aufgrund des Ernährungsstatus an parenterale Ernährung zu denken. Also dann überbrücken natürlich klar dem Symptom auf die Ursachenforschung gehen. In letzter Instanz, wenn man natürlich schon an der oberen Kante enteral ernährt, dann würde ich auch immer sagen, dann gehört die Ernährung jetzt mal reduziert und dann hat eben parenteral dazu ernährt. Elektrolyte müssen ausgeglichen sein, jegliche andere Ursachen, eben infektiologische Ursachen natürlich auch, sodass es eben trotzdem aus meiner Sicht immer am wenigsten die enterale Ernährung ist, auf die es aber am meisten häufig geschoben wird. Ne? Und wenn jemand Durchfälle hat und wir wollen da ernährungstherapeutisch rangehen, dann können wir eigentlich auch nicht viel empfehlen. Also solange ein Patient einen funktionierenden Dickdarm hat, dann Ballaststoffe auf jeden Fall immer mit dazu. Das ist eine klare Evidenz. Hat ein Patient kein Kolon mehr, dann helfen auch Ballaststoffe nicht mehr. Und ansonsten mit all den Prä-Pro-Symbiotika ein extrem spannendes Feld und ein Riesenmarkt, ja selbst schon bei Gesunden in Deutschland, was da in Umsatz generiert wird, ist die Datenlage auch schwach bis teilweise auch negativ. Erinnerung an die holländische Studie bei Pankreatitis-Patientinnen etc., sodass wir da auch sehr zurückhaltend waren in der Leitlinie. Wir haben schwache Daten bei transplantierten Patienten mit Lactobacillus plantarum, aber auch da, wie viele Kolonien oder Einheiten etc. und so und welche Stämme, das geht dann immer sehr durcheinander. Deswegen Basic, Ursachenforschung, Ballaststoffe ja, nein, wenn Kolon vorhanden und natürlich sonst eben auch an Ernährung reduzieren, denken, enteral und Elektrolyte normal halten, Vitamine, Spurenelemente bedenken, dann hat man schon einiges gemacht. Für den Rest, was einem immer so einfällt mit irgendwelchen Hausmütterchen, Rezepten auch und so, haben wir klinisch überschaubare Erfahrung und auch bei schlechter Evidenz.
Hey, jetzt haben wir viel über Ernährung und Probleme mit der Ernährung geredet. Abschließend würde mich nochmal interessieren, wie wird man überhaupt Ernährungsmedizinerin oder Ernährungsmediziner? Ich meine, wir reden über so viele Sonderqualifikationen mittlerweile in der Klinik. Und ich glaube, dass das in vielen Krankenhäusern dann doch eben mal so mitgemacht wird. Also wie kann ich mich da qualifizieren? Welche Wege kann ich da gehen?
Also erstmal, der Ernährungsmediziner ist ja ein relativ neues Berufsbild, muss man sagen. Den gibt es erst seit 4 Jahren ungefähr, seit 2020. Und es ist empfohlen, dass Intensivstationen Mitarbeitende mit ernährungsmedizinischen Qualifikationen vorhalten, sage ich mal. Die sollen jeden Wochentag zur Verfügung stehen und bei größeren Krankenhäusern soll das auch ein ärztliches Teammitglied sein. Im Moment ist es so, dass wir nach der Facharztbezeichnung die Zusatz Ernährungsmedizin erwerben können. Da gibt es eine Musterweiterbildungsordnung von 2020, die sagt, man soll 100 Stunden Kurs absolvieren und soll dann entweder 120 Stunden Fallseminare oben draufsetzen, über die Dauer von einem halben Jahr verteilt, oder man soll sich irgendwo weiterbilden bei jemandem, der die Weiterbildungsbefugnis hat, über 6 Monate. Und dann wird das wiederum von den Landesärztekammern ja unterschiedlich umgesetzt. Wenn man sich jetzt aber für das Thema interessiert und man möchte erstmal einsteigen, muss man ja nicht zwangsläufig nach Facharzt erst damit beginnen, sondern man kann ja auch schon vorher zum Teil diese Kurse besuchen. Wir haben auch verschiedene Fachgesellschaften, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch schon zum Teil bei den Studierenden ansetzen, weil wir alle gesagt haben, Ernährungsmedizin ist total wichtig, aber es wird leider im Studium kaum gelehrt. Zumindest bei uns kam das mal so Biochemie, 4. Semester. Man hat auch vom Enzymkaskaden gelernt und sofort wieder vergessen und hat es danach nicht mehr gebraucht. Aber wie man was jetzt wirklich an den Patienten bringt, hat kaum einer gehabt. Da arbeiten wir im Moment so ein bisschen dran, das von einem Mustercurriculum an die Universitäten auch zu bringen, dass das Thema gelehrt wird. Es gibt verschiedene Sektionen, sowohl bei den Intensivisten als auch bei den ErnährungsmedizinerInnen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, auf nationaler oder auch auf europäischer Ebene. Und es gibt zum Beispiel auch von der Europäischen Gesellschaft für Ernährungsmedizin gibt es ein Programm, das nennt sich Lifelong Learning, wo man relativ kostengünstig, auch für jüngere Leute, auch für Studierende gänzlich kostenlos, so Module belegen kann. Online-Module zum Beispiel, die sind komplett kostenlos, sodass man sich erstmal an diesem Thema fortbilden kann und die Module belegen kann, die praxisrelevant sind, sage ich mal. Ich habe damals angefangen mit Ernährung auf der Intensivstation, dicht gefolgt von Ernährung bei chirurgischen Patientinnen, weil das die Themen waren, die mich am meisten umgetrieben haben. Und man konnte auf diese Weise einen ganz guten Einstieg finden. Und muss auch sagen, dass die Ärztekammer Nordrhein hat dieses europäische Diplom, was ich irgendwann gemacht habe, einfach anerkannt als Fachkunde Ernährungsmedizin. So, das weiß nicht, ob das andere Ärztekammern auch noch machen, aber bei mir ging das damals, dass ich das ganz praktisch fand, auf diese Weise zum Ernährungsmediziner zu werden.
Und da hast du noch Ergänzung?
Ich glaube, ich führe noch mal ganz kurz an, weil Aline hat es ja auch gesagt. Also es wird auf die Kliniken zukommen. Also zum einen haben wir es eben, wie Aline schon sagte, in den DIVI-Strukturempfehlungen verankert. Das wird natürlich irgendwann dann auch der GBA aufnehmen, ne, auch im Rahmen der Zentrenbildung jetzt etc. Und die Strukturanforderungen werden natürlich immer höher. Und der zweite Punkt ist auch, dass generell Krankenhäuser sich aufstellen müssen. Viele haben ja auch schon eine Stabsstelle Ernährungsmedizin oder generell ja auch eine Abteilung in der inneren Medizin auch vergesellschaftet, weil es auch eine Ernährungsstrategie der Bundesregierung gibt, die letztendlich es auch verpflichtend machen wird, für Kliniken auf Mangelernährung zu screenen. Also generell auch außerhalb der Intensivmedizin. Also das Thema wird schon auch wichtiger, neben natürlich einigen anderen Strukturen. Anforderungen, die uns ja schon ereilt haben bzw. ereilen werden.
Ein Thema der Zukunft. Ich glaube auch das einzige Thema, was wir dreimal im Podcast hatten. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe ganz viele Impulse mitgenommen. Paula, Jan, habt ihr noch abschließende Worte, Fragen?
Ich habe vergessen, bei Herbert hatte auch NIF zwischendurch. Wie ist das mit NIF-Maske und Enteralernährung?
Ja, da habe ich auch schon sehr emotionale Gespräche geführt, weil es ist ja auch immer so, wenn man selber mal was erlebt hat an schwerwiegenden Komplikationen, dann versucht man die natürlich zukünftig zu vermeiden. Mit einem Kollegen, der eben dann auch, wo es um Thema ging, frühe enterale Ernährung, NIF etc., enteral ernährt hat, Patient massiv aspiriert und letztendlich auch eine schwerwiegende Komplikation dadurch entwickelt. Wir sagen auch hier, NIF ist per se keine Kontraindikation für eine enterale Ernährung. Ich sage es aber auch immer so, und so haben wir es auch in der Leitlinie kommentiert, der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin mit allen Fachgesellschaften, die wir damals gemacht hatten und die übrigens auch gerade in der Aktualisierung ist bzw. sein wird. Natürlich muss die Indikation für die NIF-Therapie stimmen. Also der Patient muss natürlich einen Grad an Vigilanz haben und einen Aspirationsschutz, sprich Hustenreflex. Wenn er das nicht hat, dann muss man natürlich erstmal generell über die NIF-Indikation nachdenken. Und ich sage auch immer, nicht mit Ach und Krach, oh ja, wir haben ja gelernt, enterale Ernährung ist gut, wenn der Tubus schon über einem schwebt und NIF die letzte Wiese ist auf dem Weg oder um eventuell eine Intubation zu vermeiden, dann auch da natürlich Patienten nüchtern lassen und vermeintlich die Komplikationen umgehen. Es gibt allerdings auch eine französische Studie, die mal vor Intubation von Intensivpatienten, die ist immer so ein bisschen untergegangen, unterm Radar geschwungen, aber auch knapp 1000 Patienten geguckt hat, müssen die eigentlich nüchtern bleiben oder können wir die eigentlich bis zur Intubation ernähren? Und da kam in dieser randomisiert kontrollierten Studie von der französischen Arbeitsgruppe letztendlich auch kein harter Unterschied raus. Aber so vom Gefühl her, Sicherheitsaspekt, würde ich das so klinisch vorgehen. Und ich kenne natürlich auch diejenigen Patienten, die, sagen wir mal, an einer Dauerniff sind, dann natürlich auch erwägen, wenn man auch Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt hat, dann natürlich auch hier wieder überbrückend an die parenterale Ernährung denken.
Was ja in den letzten Jahren aus meiner Erfahrung viel gebracht hat, ist die HFNC-Therapie, also zum zwischenzeitlichen Überbrücken.
Absolut.
Um den Patienten ein bisschen Ruhe von der Maske zu ermöglichen, aber dadurch ja auch Essenspausen sozusagen zu ermöglichen, ohne dass sie direkt ohne dass sie direkt dekompensieren.
Also jetzt ist Herbert ist jetzt wieder gesund, es ist von der Intensivstation runterverlegt.
Als unsere Gästen gebühren euch die letzten Worte.
Ich möchte mich vor allem herzlich bedanken für die Einladung. Ihr habt mich über Jahre bis zur Fachärztin begleitet, muss man sagen. Ich bin ja erst seit ganz kurzem Fachärztin und freue mich, dass ich auf diese Weise mal vielleicht was weitergeben kann und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass es euch und den Podcast überhaupt gibt.
Das freut mich sehr.
Ja, ich kann mich nur in dem Dank anschließen. Fand es auch eine sehr angenehme Atmosphäre. Hoffe, es werden auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer an dem Thema jetzt durch euren Podcast und jetzt diese Folge Spaß an Ernährung finden. Mein Credo ist immer, und so habe ich auch die letzten Vorträge geschlossen, denkt an Ernährung und vermeidet lange Nüchternphasen bei euren Patientinnen. Ich denke mal, das fasst es nochmal ganz gut zusammen.
Es gab vor kurzem die Deklaration von Wien, unterzeichnet von der WHO und allen relevanten Fachgesellschaften, die deklariert hat, Ernährung ist ein Menschenrecht und wir sollten es auf der Intensivstation nicht vergessen.
Super, und damit ist Menschenrecht das Codewort für den Abschnitt Ernährungsmedizin. Das ist doch sehr schön.
Und Benjamin Netanyahu muss sich warm anziehen.